ARD Sounds.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen? Bevor wir in die Folge starten, möchten wir eine kurze Triggerwarnung aussprechen. In dieser Episode geht es unter anderem um sexuelle Übergriffe.
Wenn das für dich ein sensibles Thema ist, hör diese Folge bitte nur, wenn du dich damit wohlfühlst. Oder schau in die Kapitelmarken, da seht ihr, wann wir zu einem anderen Thema kommen. Es ist Karfreitag, wir stehen kurz vor dem Osterwochenende, eigentlich sind wir schon mittendrin und meine Freundin Ariana ist da. Hallo meine Liebe.
Oh, hallo. Du hast es gerade so feierlich gesagt, dass Karfreitag ist, dass ich mich gerade gefragt habe, weil das geht ja vielen Leuten unterschiedlich. Hat Ostern für dich, wir sind ja gerade mitten im Ostergeschehen, im Ostergame, wie wir jungen Leute sagen, hat Ostern für dich so eine ganz feierliche Bedeutung oder wie stehst du zum Feste der, oh Gott, warte mal, Auferstehung ist es nicht. Es ist der Tag, an dem Jesus sich die Eier bunt gemalt hat.
Genau, deshalb ist es für mich auch ein Festtag. Für mich ist es der Tag, an dem Hühner die größte Lobby des Jahres haben. Wirklich.
Stimmt.
Ja, und vor allen Dingen diese tollen alten Hühnerrassen, die ich bei mir im Garten habe, die bunte Eier legen. Also ich habe ja bordeauxfarbene Eier, türkisfarbene Eier, rosafarbene, braune, welche mit Punkten. Und die kommen ganz natürlich so aus dem Huhn raus, weil es eben einfach alte Rassen sind, die bunte Eier legen.
Du hast mir mal Türkisene geschenkt.
Ja, genau. Mhm. Und deswegen ist das für mich der Hühner-Diversity-Lobby-Tag Ostern.
Sag mal so, ich kenne ja nur alte Kartoffelrassen, sag mal so ein paar alte Hühnerrassen, wie heißen die so? Ich habe gar keine Vorstellung. Heißen die so rotes Ringelband oder so?
Nein, die heißen, da gibt es ganz viele. Vor allen Dingen so diese Rassen, die man sich in den Garten holen sollte. Es gibt ja diese Hybrid-Hühner, die sind darauf gezüchtet, sehr viele Eier zu legen. Und die haben wenig Fleisch, die sind sehr so dünn und legen Eier. Und leider sind auch die meisten, also diese Hybrid-Hühner sind überzüchtet, legen eigentlich viel zu viele Eier für ihren kleinen Körper. Und deswegen ist es einfach nicht schön, weil die ganz oft Legenot bekommen und der Körper kommt einfach nicht hinter der Produktion, auf die er gezüchtet wurde. Dann gibt es auch so Fleischrassen, die wurden so sehr auf Fleisch gezüchtet, dass denen die Beine brechen.
Oh nein, weil die so fett sind?
Meine Nachbarin hatte welche, das waren Jersey Giants und zwei von denen haben sich die Beine gebrochen, weil sie einfach ihr eigenes Gewicht nicht mehr halten konnten.
Nein.
Ja. Und sie wollte dann auch keine mehr haben danach, weil ihr das irgendwie so leid tat und ich habe gesagt, komisch, also ich habe das irgendwie noch nicht erlebt, auch noch keine Legenot, weil ich habe halt Rassen im Garten, das sind so Zweinutzungsrassen, nennt man die. Die legen Eier und die setzen auch Fleisch an, aber die machen halt beides, also nicht so richtig. Die sind so wie ich, die sind vielseitig. Die können nichts richtig, aber vieles, weißt du?
Aber vieles.
Und, ja.
Oder so Biathleten und Athletinnen, die sind
genau.
Ja auch so. Die können vieles, aber nichts so richtig.
Genau. Ich reite ja auch Vielseitigkeit, sage ich auch immer. Ich kann drei Disziplinen, aber nicht so richtig gut, wie jemand, der nur die Einzeldisziplin kann. So ist es bei den Hühnern auch. Und meine Hühner, die haben ganz normales Gewicht. Die legen dann irgendwie ihre, weiß ich nicht, 200 Eier oder 180 Eier im Jahr. Das reicht ja auch, wenn du fünf, sechs Hühner im Garten hast. Also für mich, die legen mehr Eier, als ich essen kann. Die sind total glücklich. Sind fünf Mädels im Moment, ein Hahn dabei. Da können Küken schlüpfen und die Rassen, die ich habe im Moment, sind Dresdner Hühner. Die sind aber erst in den 50er Jahren gezüchtet worden. Dann habe ich Araukaner, das sind die türkisfarbenen Eier legen. Dann habe ich so Mischlinge, die legen grüne Eier. Dann habe ich Barnefelder. Mein Barnefelder Huhn Trouble legt so braun mit dunkelbraunen Punkten. Und dann habe ich Marron-Hühner. Und das ist wirklich eine tolle alte Rasse, weil die Marron-Hühner legen schokoladenfarbene Eier. Oder bordeauxfarbene Eier, je nach Zuchtlinie. Und das sind die Hühner, die früher mit, also die Eier und teilweise sogar die lebendigen Hühner, habe ich gelesen, wurden mit auf die Schiffe genommen, die nach Übersee, also als es noch keine Kühlschränke gab, vor Hunderten von Jahren, die halt über die Meere gekreuzt sind, weil die Eier von Marronhühnern haben eine dickere Schale. Und deswegen dringen da weniger gut Keime ein und die halten sich einfach länger. Ohne Kühlschrank, Wochen bis Monate lang, weil sie eine dickere Schale haben. Und das ist eine tolle Rasse, die man sich auch in den Garten holen kann, weil die sind kinderlieb, die sind zutraulich, die legen gut Eier, legen auch im Winter. Und deswegen ist, also du hörst schon, ich drifte wieder ab in einen Vortrag über Hühner.
Eigentlich wollte ich nur wissen, wie Ostern für dich ist, aber ist okay.
Ja, Aber ich habe ja gesagt, Ostern ist für mich Hühner-Lobby-Wochenende.
Hühnerfest.
Genau.
Süß.
Und bei dir?
Ja, ich liebe alle Feiertage. Ich finde, Feiertage haben immer sowas. Also für mich ist ja immer das Wichtigste, dass man mit Freunden oder halt, andersrum, mit Familie oder eben mit Freunden zusammenkommt. Das ist für mich das Schönste. Nicht alle, aber viele haben frei und dann, wir haben ganz viel Besuch am Wochenende von der Familie. Die kommen zum Brunchen, die kommen zum Kaffee und Kuchen. Wir machen Spaziergänge zusammen. Das liebe ich sehr. Und dieses Jahr ist mein Kind ja zum ersten Mal, der wird ja demnächst 2, zum ersten Mal in einem Alter, Charlie, wie du ihn nennst, dass der das, glaube ich, checken würde, wenn wir bei uns im Garten so kleine Nestchen verstecken und ihm sagen, dass er was suchen muss. Weil letztes Jahr war der, warte mal, ich, das findest du immer so schwierig in so Kinderleben, aber ich, ja, letztes Jahr war der noch nicht mal ein Jahr alt. Das heißt, er war wirklich winzig, der hat das noch gar nicht verstanden. Wir haben den da irgendwie eine Rassel in Geschenkpapier eingepackt. Ich glaube, er hat versucht, die zu essen. Und dieses Jahr könnte er das schon verstehen, wenn wir so Nester mit so Eiern verstecken, dass er was suchen muss. Ich glaube, er wird ganz aufgeregt sein und dann im Garten hin und her flitzen. Das heißt, jetzt ist es so langsam, dass man so die Elterngeneration wird und den Kindern so schöne Feiertage macht, was komisch ist, aber so ist das Leben.
Aber guck mal, stell dir jetzt mal vor, du wärst mit Charlie hier bei mir auf Rügen und Charlie würde, also wir nennen ihn ja nur Charlie, dein Sohn, er hat ja einen anderen Namen, ne, den du aber nicht öffentlich machst. Deswegen nenne ich ihn Charlie, weil ich finde, er sieht ein bisschen aus wie mein Fohlen. Was wirklich nett gemeint ist, ja? Nett gemeint ist.
Ja, es ist nett gemeint und ich finde, dass er ein totaler Charlie-Typ ist. Ja, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, ich sehe ihn in Bernhard, würde ich sagen, echt, ich finde, er sieht gar nicht aus wie ein Bernhard.
Er sieht auch nicht aus wie ein Markus.
Er sieht nicht aus wie ein Markus. Oder ein Sven.
Nein.
Er sieht auch nicht aus wie ein Sven, aber er sieht total aus wie ein Charlie.
Finde ich auch.
Du hast schon recht.
Finde ich auch.
Ja.
Und alle meine lieblingsmännlichen Tiere heißen so wie ab jetzt Charlie und dein Sohn ist ja sowieso eins meiner Lieblingskinder.
Oh.
Und stell dir mal vor, er wäre jetzt hier auf Rügen und er würde dann in den Hühnerstall gehen, nur nochmal um einen kleinen Bogen zu machen auf die Hühnerlobby und würde dann aus dem echten Nest bunte Eier sammeln. Ja, also ja. Just saying, Leute, denkt über Hühner nach. Ich höre jetzt auf. Es ist ja irgendwie Teil meiner Welt, dass ich Menschen versuche zu inspirieren, sich Hühner in den Garten zu holen, weil es auch für Kinder ganz, ganz großartig ist und es Spaß macht, mit diesen Tieren zu leben und man ihnen einfach ein sehr schönes Leben bieten kann bei sich im Garten.
Süß.
Und mal, einfach mal die Ableitung nehmen kann. Da muss man sich keine Hühner mehr kaufen, keine Eier mehr von überzüchteten Industriehühnern. Man tut keinem mehr was. Die rennen hier rum, man hat Spaß. Allen ist geholfen. Aber das war es jetzt auch dazu. Ich darf dir sagen, es gibt ja ein Kind in meiner Familie, also ich rede ja nur über einen Teil meiner Familie immer öffentlich. Genauso wie du den Namen deines Kindes nicht verrätst, gibt es bei mir auch so ein paar Tabuzonen. Ich rede über meinen Vater. Der ist auch Ostern hier. Und es gibt noch einen weiteren Teil der Familie, der bei mir ist, über die ich aber nicht rede. Und zu diesem weiteren Teil gehört auch ein Kind. Und du weißt, es ist im gleichen Alter.
Ich kenne das, ja.
Charlie. Du kennst es auch.
Ich kenne es.
Und dieses Kind wird auch bei uns hier durch den Garten rennen und genau die gleichen Erfahrungen machen wie du. Und ich überlege mir schon die ganze Zeit, was ich machen soll, weil es ist auch ein Junge, weil der jetzt auch schon so Sachen im Garten so machen kann.
Mhm.
Und ich überlege, ob ich noch so eine kleine, weißt du, so eine Kinderschubkarre kaufe.
Och,
weil
süß.
Weil ich will Ostern ein bisschen pflanzen. Es geht ja jetzt voll los und ich habe Erde und ich will einpflanzen. Ich habe vorgezogen und dann stelle ich mir vor, ich habe nämlich schon Fotos bekommen, wie er das auch zu Hause bei sich macht. Mit so einer kleinen Schubkarre und dann mithelfen mit mir, dann pflanzen und so. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz schönes Osterfest wird.
Och,
auch weil wir diesen kleinen Besuch haben. Und ich ich freue mir jetzt schon den Ast ab. Das wird ganz toll. Alle
da
sind
hast du
da. Wir haben ja auch Full House.
Wie nennt man das? Du bist gerade nochmal richtig abgebogen. Ich freue mir den Ast ab.
Ast ab.
Den Ast,
nee, das wollte ich aber auch sagen. Was wolltest du denn sagen? Gibt es
ja
schon wieder eine Ariana, eine versaute Ariana-Version von diesem Satz?
Aber das kann ich mir vorstellen. Es ist dein kleiner Besuch, den du da bekommst, der hat sich ja mit meinem Charlie auch schon die Bälle zugeworfen bei dir im Garten.
Ja.
Deswegen, richtig schön. Ja.
Und überhaupt ist es ganz spannend, gerade weil ich habe meinen echten Charlie, also meinen Fohlen-Charlie, habe ich auf Instagram auch gezeigt. Das weiß meine Community auch, viele davon hören ja zu, ne, als Besties bei diesem Podcast. Also ich habe mein Charlie, mein Pferd, mein Fohlen wieder nach Rügen geholt. Der war jetzt 4 Monate lang in Ausbildung, also quasi im Internat.
Mhm.
Ich habe ihn natürlich zwischendurch besucht. Kam auch schon wieder diese Rabenmutter, kam schon so ein Kommentar. So, wie kann man sein Pferd 4 Monate in fremde Hände geben? Da wollte ich schon drunter schreiben, weil ich eine Rabenmutter bin. Weil ich genau weiß, dass meine Freundinnen, die Kinder haben, sich sowas auch immer anhören müssen. Oder wenn sie in Urlaub fahren oder arbeiten. Was macht denn dein Kind? Mich fragen sie dann immer. Und deine Tiere, schreibe ich immer, die verhungern. Ja, die müssen jetzt leider verhungern.
Ja.
Also der war natürlich super untergebracht bei Freunden von mir, wo ich auch Patentante bei den Kindern, egal, Familie, da war er, dem ging es da wahnsinnig gut, der hat ganz viel gelernt. Und der ist jetzt da und mein Vater ist ja auch da. Und ich sage dir, es haben sich so schöne Szenen schon abgespielt in den letzten Tagen, die eigentlich nichts mit Geld zu tun haben, ja, die aber ganz viel mit Herz zu tun haben. Mhm. Weil gestern habe ich Charlie so geführt durch die Stallgasse zum Grasen draußen und mein Papa ist hinterher geschlappt. Mit Sicherheitsabstand. Weil der ist mit Vieren, der ist so ein bisschen so, der geht da ran, der kennt das auch. Aber weißt du, vor 40 Jahren, ich bin ja jetzt 50, vor 45 Jahren ist der schon genau so hinter mir hergeschlappt.
Ja,
dass seine
süß.
Kleine Tochter ein Pferd geführt hat und er musste da hinterher schlappen mit Sicherheitsabstand.
Süß.
Und dann habe ich auch gesagt, Papa, merkst du, das ist die gleiche Situation wie damals, vor 40, 45 Jahren. Und er so, ja, und ich hoffe, das wird sich nie ändern. Das ist doch schön, oder?
Ja, finde ich auch.
Und dann könnte ich heulen in so einem Moment, wirklich, weil ich das so schön finde, dass wir das so zusammen erleben konnten, dass er dabei war, obwohl das mein Hobby ist und das irgendwie so eine gemeinsame Erinnerung ist. Und er steht jetzt immer da und guckt sich an, wie ich Charlie reite und sagt immer, ja, toll. Steht er immer an der Bande, wir reiten vorbei und er sagt immer, toll, Charlie, super machst du das, toll.
Er kann wahrscheinlich gar nicht einschätzen, ob Charlie das wirklich gut macht. Ne?
Kind bleibt drauf sitzen, wird nicht runtergeworfen. Ja. Charlie ist super, Charlie macht das toll, weil er wirft mich nicht ab, das reicht.
Das finde ich auch so immer so
ganz toll.
Dieser Gedankengang, dein Papa ist ja wahrscheinlich 70, ne? Oder über 70.
Ja, der ist schon 76.
Genau, weil du gerade gesagt hast, Kind fällt nicht runter. Du bist für immer das Kind von deinem Vater. Das finde ich sowas so verrückt. So, jetzt ist dein Papa schon über 70 und hat trotzdem noch ein Kind. Ich weiß nicht, ob das nur so eine komische Windung in meinem Gehirn ist, aber ich finde es den Gedanken immer so absurd, dass man, also es ändern sich viele Bezeichnungen, aber Kind bleibt irgendwie gleich. Man bleibt für immer Kind.
Ja, und weißt du, was ich neulich hatte? Ich hatte ein ganz weirdes Erlebnis. Und zwar bin ich so durch mein Fotoalbum im Handy gegangen, weil ich irgendwas gesucht habe. Und da fiel mir ein Foto meines Vaters in die Hand, als der so Mitte 50 war. Und das stand also mit Jahreszahl. Das war so in Hamburg noch, da war ich da hingezogen und so, wir waren irgendwie essen und habe ich das gedacht und gucke ich so aufs Datum und dann ist mir bewusst geworden, wie gesagt, ich spreche ja nicht über mein Privatleben, aber dass also potenzielle Männer an meiner Seite, potenzieller Mann an meiner Seite.
Ein Pferd zum Beispiel.
Ja, ich rede jetzt tatsächlich über Menschen, die sind jetzt älter, als mein Vater damals war.
Ja.
Und das fand ich für einen kurzen Moment so ein ganz bisschen eklig. Weißt du, was ich meine?
Also eklig finde ich ein weitreichender Begriff.
Nein, ich war irgendwie so, so bewusst geworden. Ja, weil ich hatte vorher dieses Papa-Bild gesehen und habe gedacht, oh mein Papa. Und guck mal, damals hat er noch gar keine grauen Haare gehabt und habe mir das so angeguckt. Und dann gucke ich so aufs Datum und dann habe ich angefangen zu rechnen und habe gedacht, ach du Scheiße.
Ja,
weil mein Vater natürlich, ich bin für immer sein Kind, aber er ist halt auch für mich immer mein Papa.
Der Papa, ja.
Weißt du, und das ist irgendwie... Wenn ich das dann so vergleiche und denke, der ist ja jetzt genauso alt wie oder war damals und ist er jetzt, ich weiß nicht, vielleicht können das die Besties nachvollziehen.
Ja.
Ist es irgendwie ein komisches Gefühl.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch neulich so alte Bilder von meiner Mutter gefunden, da war sie so Mitte 20 und ich war erstmal erschrocken, wie jung sie aussah, aber ist ja klar. Und was für mich dann so komisch war, ist, dass ich auch mittlerweile schon sehr viel älter bin als meine Mutter auf dem Bild. Und das passte alles für mich nicht zusammen. Aber wir wissen ja aus unseren ganz vielen Podcast-Folgen, die wir schon zusammen aufgenommen haben, dass Alter für mich ein komisches Thema ist, weil das für mich immer so gleichbedeutend ist mit Vergänglichkeit und also Verfall hört sich jetzt sehr negativ an. Aber es geht irgendwie so mit steigendem Alter immer weiter Richtung Ende. Das ist einfach irgendwie, das steckt ja so dahinter. Und wenn man dann feststellt, wenn man so Bilder findet, egal von sich oder von Familienmitgliedern und sieht auch, wie die älter geworden sind, wie jung die mal waren und dann trifft man die im echten Leben und dann sieht man erst nochmal, wie alt die geworden sind, wenn man da länger nicht drauf geachtet hat. Das fällt mir tatsächlich manchmal bei meiner Mama auf und das ist dann auch schwierig für mich, muss ich sagen, weil irgendwie habe ich sie immer noch so mit Ende 30, Anfang 40 im Kopf, bis mir dann auffällt, oh, warte mal, davon bist du auch nicht mehr so weit entfernt und die Vorstellung ist ganz komisch für mich.
Ja, kann ich verstehen. Wir sehen das ja so ein bisschen anders, ne? Ja, du hast ja ein anderes Verhältnis so zum Tod und Vergänglichkeit als ich, ne? Ich feiere ja jeden Tag und denke immer, wenn es vorbei ist, ist vorbei, egal. So, deswegen habe ich da jetzt nicht so einen Stress mit, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde, man sieht es immer an den Kindern der Freunde. Ich bin ja nur 50. Meine Freundinnen und Freunde haben alle Kinder, die teilweise jetzt selber schon Kinder bekommen.
Ja.
Und die sind halt so richtig erwachsen. Und die sind jetzt schon älter als meine meine Freundin waren, als ich sie kennengelernt habe. Und dann bist du quasi vor deren Enkelkindern und hast irgendwie so ein Flash und denkst, Moment, du siehst gerade aus wie das Kindergartenkind, das ich damals als Freundin hatte und das ist jetzt aber deine Oma. Und
weißt, ja, ich verstehe das.
Das ist so weird, wirklich. Oh je.
Aber du findest es offensichtlich nur weird und nicht traurig, so wie ich dann immer.
Nee, ich finde es überhaupt nicht traurig. Du weißt ja, ich bin da ganz fatalistisch.
Schmerzfrei, fatalistisch, ja.
Neulich war hier der Kamin, so habe ich das schon erzählt, da wird der Kamin so gemalmt und ich hatte Freunde zu Besuch auf Rügen und die haben sich so ein bisschen Sorgen gemacht und meinten so, ja, wenn du ins Bett gehst, kannst du nochmal schreiben, dass du noch lebst, weil irgendwas verstimmte da mit dem Kamin nicht.
Ach so, ich dachte, weil die Angst hatten, dass du wegen Alter schon aus dem Schlaf nicht mehr aufwachst.
Nee, sie hatten Angst, dass ich an Kohlenmonoxidvergiftung sterbe. Und dann haben sie mich am nächsten Morgen, haben sie sofort so, und geht's dir gut? Und ich habe dann nur gedacht so, also ich habe das ja gesehen, dass der mülmt und ich habe dann auch Fenster auf und so, aber ich hatte jetzt irgendwie, die hatten richtig Angst um mich und ich hatte gar keine Angst, weil ich so gedacht habe, naja, dann schlafe ich halt im schlimmsten Fall ein, aber das kriege ich ja dann auch nicht mehr mit, dass ich nicht mehr aufgewacht bin. Weißt du, das ist ja so, du kennst mich ja, ich bin ja so ganz fatalistisch, weil ich immer denke, ja, es ist total doof für alle anderen, für meine Tiere,
ja,
für
das
alle.
Denke ich,
aber
halt
für mich
für
selber, ich merke es ja dann gar nicht. Deswegen
nee,
habe ich auch irgendwie keine Angst vor diesem Tag.
Na, ich stelle mir dann immer den Schmerz der anderen vor, weißt
ja,
du?
Ja gut, dann haben wir ja schon drüber gesprochen,
ja,
dann wird es
für
mich auch schwer.
Das wäre blöd.
Ja. Das wäre für mich
und guck
schwer.
Mal, stell mal vor, da müsste dein Vater sich ab dann um Charlie kümmern. Das kriegt er doch nicht hin, Judith. Das kriegt
er
nicht.
Nein, das zerreißt mir das Herz, wenn der das erleben müsste, dass mir was passiert. Das zerreißt mir das Herz. Aber mir zerreißt auch das Herz, wenn ich mir vorstelle, dass ihm was passiert. Das ist eine Sache, da darf ich nicht. Das macht mir Angst. Mein eigener Tod macht mir keine Angst. Der Tod irgendwann meines Vaters.
Siehst du, du
ist
hast
für
es
mich
auch, nur
das
woanders.
Das schwierigste Thema. Ja.
Ja.
Mhm.
Deswegen gehen wir von dem schwierigen Thema jetzt ganz schnell weg, weil wir wollten eigentlich nur 5 Minuten quatschen und dann auf die ersten Themen Bezug nehmen. Ja klar, jetzt ist schon eine Viertelstunde vergangen, gar kein Problem. Wir wollten uns eigentlich nämlich nochmal ganz doll bei euch bedanken. Wir haben so viel Feedback von euch bekommen zu unserer letzten Folge. Wir haben so aufgehängt an dem Fall Colleen Fernandes, der gerade in den Medien viel besprochen wird, so ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen gesprochen, aber nicht, wie es dann ja vor allem von Männern so oft heißt, um uns in den Vordergrund zu drängen, sondern ich finde, das, was Colleen da gemacht hat, an die Öffentlichkeit zu gehen und öffentlich drüber zu sprechen und dieses, was Gisèle Pelicot so geprägt hat aus Frankreich, diesen Satz, die Scham muss die Seite wechseln, genau so ist es. Sich nicht klein halten zu lassen davon und sich zurückzuziehen und zu schämen dafür, was mit einem gemacht wurde, sondern rauszugehen, sich mit anderen Frauen zusammenzutun und zu sagen, schaut, was mir passiert ist. Und das, der Effekt ist halt, dass unfassbar viele Frauen sich dadurch auch trauen zu sagen, mir ist auch schon was passiert. Und genau darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen und haben wirklich tolles und ganz viel Feedback bekommen. Viele Besties, die uns geschrieben haben, dass ihnen das auch Mut gemacht hat, dass sie auch solche Erlebnisse hatten und sich auch lange für geschämt haben. Wir haben auch von einem männlichen Bestie, von Jake, eine wirklich tolle Nachricht bekommen. Und ich finde die deswegen so toll, weil er eher gesagt hat, er ist schockiert gewesen über seine eigene Naivität, dass er ihm das nicht klar war, wie unsicher sich viele Frauen immer fühlen und dass er dankbar ist, dafür so aufgerüttelt worden zu sein und dass er das einfach unterschätzt hat, wie problematisch das strukturelle Problem des Patriarchats ist. Und ich finde, wenn man so 2, 3 solcher Nachrichten bekommt, dann denkt man schon, dafür hat sich das schon gelohnt, dass ein paar Leute sich gesehen fühlen, dass ein paar Leute darauf aufmerksam gemacht wurden, weil man braucht Allies. Wir brauchen alle Verbündete, die gemeinsam für diese Sache einstehen. Und wenn man das erreicht, dann finde ich, ist schon das Wichtigste geschafft und dann vergisst man auch ganz schnell die sagen, dass man sich damit nur in den Mittelpunkt drängen wollte. Und wir haben aber noch ein paar Nachrichten bekommen, die noch gerne eine Sache wissen wollten, Judith. Du hattest nämlich angeteased, dass du einen Fall hattest in deiner Kindheit oder Jugend, wo du mal fast entführt worden wärst. Und das hat offensichtlich ganz viele nicht losgelassen, obwohl du es nur so nebenbei erwähnt hattest. Und ganz viele Besties haben gesagt, sie würden so gerne wissen, was da passiert ist. Deswegen die Frage an dich, ob du das noch mit uns teilen möchtest. Ich kenne die Geschichte, glaube ich, auch nicht.
Ja, ich habe das im Nebensatz gesagt, weil ich dem Ganzen auch ehrlich gesagt in meinem Leben keinen Raum geben möchte. Mhm. Ja, also ich sage auch immer, ich bin da kein Opfer, sondern ich war dabei. Ich bin Zeugin. Mhm. Ich habe es erlebt aus erster Quelle und deswegen kann ich darüber berichten. Aber ich weigere mich, da in so eine Opferrolle zu gehen. Und deswegen habe ich auch die Szene erzählt, als ich 7 Jahre oder 6 war, ich weiß es gar nicht mehr genau, muss mein Vater nochmal fragen, wo im Wald mich ein Mann gezwungen hat, also mein Arm an seinem erigierten Penis gerieben hat. Das ist eine Sache, die erzähle ich, weil das ist passiert. Also wenn mich jemand fragt, also auch in anderen Zusammenhängen, ist dir sowas schon mal passiert, habe ich immer gesagt, ja, das ist mir damals passiert. Aber ich weigere mich einfach, mich da als Opfer selber zu sehen, auch wenn ich vielleicht eins war. Ja? Weil ich sage, okay, ich war dabei, das ist mir passiert, aber ich versuche da irgendwie konstruktiv mit der Situation umzugehen. Wir haben da irgendwie Wege gefunden, der Mann ist ins Gefängnis gekommen. Deswegen war es natürlich trotzdem nicht toll, hat sicherlich auch seine Spuren hinterlassen. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich das hier nicht erzähle, auch jetzt die folgende Geschichte, um mich in den Mittelpunkt zu drängen.
Nee.
Ganz ehrlich, das habe ich gar nicht nötig. Ja. Und zweitens, ich erzähle es auch nicht, um einen auf Opfer zu machen. Das war auch ein lustigerweise von einem Mann ein Kommentar. Jetzt, nee, ich mache auch keinen auf Opfer. Ich erzähle einfach nur, was passiert ist. Und dritter negativer Kommentar, der bei mir haften geblieben ist, ist, das fällt ihr jetzt ein. Nee, das fällt mir auch nicht jetzt ein. Das begleitet mich mein ganzes Leben. Aber wenn wir darüber sprechen, was Frauen aushalten müssen teilweise und dass das einfach real ist, ja, diese Übergriffe, auch sexueller Art, gewalttätiger Art, dann erzähle ich gerne aus erster Hand, weil ich war dabei, bei allen anderen Sachen war ich nicht dabei. Ich weiß nicht, in welchen Konstellationen Dinge abgelaufen sind. Hier war ich dabei. Mhm. Und ich kann viele Erlebnisse erzählen, die in diese Richtung gehen. Und ich habe in der letzten Folge, es hat vielleicht nicht jeder gehört, erzählt, wie im Bus mal jemand neben mir gesessen hat und angefangen hat, sich an seinem Geschlechtsteil zu reiben, also zu streicheln und dabei immer mit seinem Arm, ich saß halt daneben, sich daran irgendwie aufgegeilt hat, dass ein kleines Mädchen jetzt neben ihm sitzt.
So,
ich habe dann was gesagt, ne?
Ja.
Er ist aufgestanden und rausgegangen. Ich habe erzählt, dass meine Freundin das mal eine ganze Busfahrt ertragen hat, dass jemand hinter ihr gestanden hat und ihr in den Schritt gefasst hat. Sie hat sich nicht getraut, was zu sagen, hat fürchterlich geweint und war bestimmt auch sehr, sehr traumatisiert, vielleicht sogar traumatisierter als ich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Das hat aber funktioniert. Ne? Ich habe was gesagt. Mein Vater hat mir gesagt, sag was. Der ist aufgestanden, rausgegangen. Ich hatte das Gefühl, ha, ich habe gewonnen. Ne? Der ist jetzt weg. So, dann kann ich noch erzählen, dass zweimal in den letzten 50 Jahren hat ein Mann vor mir, also nicht nur vor mir, sondern wahrscheinlich vor jeder Frau, die vorbeigegangen ist, die Hose runtergezogen und onaniert, also ein Exhibitionist.
Ja, das habe ich auch schon, der.
Ne? Ja. Einmal an einer Auto, also an der, war ist noch gar nicht so lange her, vor 3-4 Jahren in Hamburg, nachts an einer Kreuzung, als ich anhalten musste, war die Ampel rot. Und dann kam der von der Seite und ich denke, warum kommt der so auf meine Beifahrertür zu? Das habe ich dir erzählt. Und dann macht er plötzlich seine Hose auf und fängt an, sich da seinen Dödel zu streicheln. Und ich habe das nur gesehen und ich habe einfach nur ganz laut auf die Hupe gedrückt.
Ja, genau.
Und dann ist der sofort nach hinten gesprungen und hat sich seinen Reißverschluss hochgezogen. Ich hoffe, er hat ihn sich dabei ordentlich eingeklemmt und ist abgehauen. Ja, und also ich meine ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch keine Sache, wo ich hinterher, da bin ich wirklich hinterher nicht traumatisiert, sondern ich habe mich nur gedacht, was für ein Idiot. Und natürlich möchte man das nicht, weil man sich belästigt fühlt. Als Kind war das schon was anderes, diese Nummer da im Wald, ja, dass mich da jemand zwingt, mit meinem Arm da an seinem erigierten Penis zu reiben. Das war natürlich eine ganz andere Stufe von Belästigung, ne? Möchte ich auch nochmal sagen. Das sind unterschiedliche Arten. Und die Entführung oder die Fastentführung, so sehe ich es aus heutiger Sicht, war so, dass ich bin ja immer mit dem Bus gefahren. Mein Papa war alleinerziehend, ich bin nach Hause gekommen, es war dann auch erstmal noch keiner zu Hause, wenn ich angekommen bin. Ich bin immer die gleiche Strecke gegangen. Und dann hat ein Auto neben mir angehalten und da war ein Typ drin und der hat versucht, mich in sein Auto reinzuquatschen. Und zwar mit folgender Geschichte. Ja, hallo, Entschuldigung, kann ich dich kurz was fragen? Also dieses typische, ich habe noch, ne, hilf mir bitte, du bist ja auch erzogen, dann hinzugehen und zu fragen. Ne? Ja, du, ich habe mich gerade, danke, dass du hier kurz anhältst. Also ist mehr Wortlaut, aber so ungefähr war es. Ne? Ja, du, ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht helfen kannst. Ich habe eine Wette laufen mit meinem besten Freund. Und ich habe ihn angeguckt, weil ich schon, kam mir alles komisch vor. Und ich habe auch Sicherheitsabstand gehalten zu diesem Fenster, weil Papa immer gesagt hat, wenn dich einer anquatscht, nicht so nah an die Tür gehen, dass er dich packen kann. Ne? Und aber immer so, ja, komm doch mal näher und so. Also der hat richtig das versucht, was ich wusste, was passieren kann. Ich war alert durch meinen Vater, der mich immer davor gewarnt hat. Und der sagte dann sowas wie, ja, er hat eine Wette laufen und er würde 20 Mark bekommen von seinem Freund, wenn er es schafft, ein Mädchen zu finden, das ihn als Frau verkleidet.
Oh Gott.
Und er müsste davon nur ein Foto machen. Dann zeigte er mir ein Fotoapparat, ob das okay wäre, dass wir kurz zu mir nach Hause fahren.
Oh
und dann würde ich ihm Sachen von mir anziehen und dann würde er ein Foto machen und dann würde er 20 Mark verdienen und davon würde er mir die Hälfte abgeben.
Oh Gott, ist das schlimm.
Und ich habe dann gesagt, nein. Ne? Und dann hat er mir auch gesagt, und dann habe ich auch gesagt, mein Vater ist zu Hause. Papa hat immer gesagt, sag, dein Vater ist zu Hause, der wartet schon auf dich und der kommt gleich, wenn du nicht kommst. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, das ist nicht schlimm und so, dann kann ich ja auch kurz, er versteht das sicher und so. Ja, weil der natürlich nicht mit zu mir nach Hause wollte, der wollte, dass ich in sein Auto einsteige. Ich glaube nicht, dass der mit mir nach Hause gefahren wäre, um ein Foto zu machen. Und diese Geschichte, die war so perfide und ich habe wirklich... Also das war auch, der sah jetzt auch nicht unsympathisch aus. Der war vielleicht so, ich schätze mal, der war so vielleicht so mit 20 oder so. Das war jetzt auch kein alter Mann.
Ach, so junger.
Ja, ja. Und vielleicht war 30 oder so. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Opi, ja. Sondern es war so, dass ich dachte, vielleicht stimmt das ja. Aber es kam mir komisch vor. Und natürlich aus heutiger Sicht denke ich, natürlich hat es nicht gestimmt, ja. Und ich denke mir immer, wäre ich in dieses Auto eingestiegen? Was hätte ich denn dann erlebt? Würde es mich dann heute noch geben? Ich weiß es nicht.
Ja.
Das ist diese Sache. Also das war ganz offensichtlich, wollte der, dass ich einsteige und mit ihm wegfahre. Das ist diese, die ich so im Nebensatz als Fastentführung gekennzeichnet habe. Das ist aber nochmal passiert.
Wirklich?
Ein paar Jahre später, ja, 2-3 Jahre später wieder auf dem Weg von der Bushaltestelle nach Hause. Aber da hat nur ein Auto sich auf den Radweg gestellt und mir den Weg versperrt und hat dann die Beifahrertür so aufgemacht, als ich vorbeigegangen bin. Und dann habe ich ganz doll, bin ich losgelaufen, habe so einen riesen Bogen gemacht und bin weggerannt. Und dann ist das Auto so hinter mir her. Und dann kam aber um die Ecke jemand mit einem Hund und dann ist es weggefahren. Das kann, weißt du, Ariana, jetzt würden wieder viele sagen, ja, stell dich nicht so an. Der wollte vielleicht wirklich, dass du ihn als Frau verkleidest. Und Mensch,
klar,
der mit dem Fahrradweg, der wollte vielleicht einfach nur wissen, wo geht's denn hier zum Reitstall? Ja,
stimmt.
Klar, kann sein in einer Welt, in der solche Sachen nicht passieren.
Ja.
Aber in der Welt, in der ich das im Wald schon erlebt hatte, im Bus schon erlebt hatte, meine Freundin das im Bus erlebt hatte und irgendwie solche Dinge passieren, glaube ich einfach nicht, dass man immer vom Best Case ausgehen
Absolut.
Muss. Und ich habe auch gesagt, jede Frau von uns hat schon mal erlebt, auch jetzt dann, wenn es anfing mit sexuellen Beziehungen, irgendwie mit Freunden, dass da irgendwie auch Männer über die Grenzen gegangen sind. Auch das habe ich erlebt. Ich habe auch schon mal einmal erlebt, dass ein Partner von mir plötzlich anfing, irgendwie so komisch aggressiv zu werden und dann irgendwie gegen meine Reisetasche getreten hat. Und ich habe sofort gedacht, okay, wenn er gegen meine Reisetasche tritt, das ist ja pass pro toto, dann tritt er das nächste Mal wahrscheinlich gegen mich und habe mich getrennt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich diese Grenze nicht gezogen hätte. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass der seine spätere Frau verprügelt hat. Also das war einfach ein gewalttätiger Mann. Ich habe eine Grenze gezogen. Und ich meine, ich bin 50 Jahre alt. Ich habe wirklich ein positives Männerbild durch meinen Vater mitbekommen. Ich habe überhaupt keinen Grund, jetzt irgendwas zu erfinden. Ja, ich habe auch alle Interviewanfragen zu dem Thema abgesagt, weil ich habe überhaupt keinen Grund, jetzt irgendwie mich damit in den Vordergrund zu stellen. Aber wenn wir in diesem Podcast darüber sprechen, ob es ein strukturelles Problem gibt und darüber, dass viele Frauen was erlebt haben, dann erzähle ich meine Geschichte, weil es genau so gewesen ist.
Also diese Kommentare, dass jemand sich in den Mittelpunkt drängen will, das macht mich so aggressiv. Judith, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht mein technisches Equipment zerkloppe, weil Frauen sagen ganz oft was. Die machen den Mund auf, die trauen sich, die müssen den Mut zusammennehmen und sagen was. Denen wird nur ganz oft nicht geglaubt. Dann wird es abgetan.
Ich weiß genau, was du meinst. Dass, wenn man selber sowas erlebt hat und ich dann auch merke, wie dann so auch so männliche Kommentare dann gegen die eigenen Geschichten gehen, dann denkt man natürlich, sag mal, habt ihr sie alle noch lattenstramm?
Ja.
Ich erzähle hier, was mir passiert ist und ihr glaubt das jetzt nicht? Warum sollte ich denn jetzt irgendwas erfinden? Ja, man darf da überhaupt nicht drauf hören. Und ganz ehrlich, ich kann nur einen Rat geben, diesen Männern, die solche Kommentare schreiben.
Schwanz ab.
Ich glaube, also bei mir waren es jetzt keine Frauen, die auch sowas, aber gibt es ja auch. Nein, nicht Schwanz ab.
Doch.
Nein.
An Ostern Eier ab.
Nein. Nein, ich kann nur wirklich den Rat geben, bevor ihr schreibt, das fällt ihr jetzt ein, jetzt macht sie sich zum Ab. Bevor ihr das tippt, einfach kurz mal, es gibt ja bestimmt eine Frau in eurem Umfeld, eine Nachbarin,
das ist ein guter
eine
Tipp.
Mutter, eine Schwester, im Idealfall eine Lebenspartnerin, eine Tochter. Einfach nur eine von diesen ganzen Frauen fragen, sag mal, ist dir auch schon mal sowas passiert? Und dann kommentieren, weil ich sage dir, jede Frau hat irgendwie sowas Also ich freue mich, wenn jetzt der Gegenbeweis kommt und eine Statistik sagt, eine repräsentative, nein, es sind nur 5%, denen sowas passiert ist. Ich glaube es nicht, weil in meinem Bekanntenkreis kann jede Frau,
ja, bei mir auch,
mindestens eine Geschichte
mindestens
erzählen.
Und wer die Aufgabe richtig überfleißig machen will und so ein bisschen strebermäßig übers Ziel hinausschießen, der fragt danach noch männliche Personen im Bekannten-, Freundes- und Familienkreis und wird nämlich merken, dass da wahrscheinlich das Ergebnis gegen null strebt. Also ich wüsste wirklich nicht eine männliche Person in meinem Umfeld, der schon mal was passiert ist in dieser Richtung. Also vielleicht in der Kneipe, wenn mehrere Männer sich da die Köpfe einschlagen, weil die sich gestritten haben oder so, ne? Aber das ist ja was anderes. Das ist ja Ärger unter Artgenossen. Aber ich möchte mal einen Mann sehen, der sagt, ja, also das Problem kenne ich. Meine ganze Kindheit über hatte ich Angst nachts von Frauen, dass Frauen mir auflauern und mich zu Boden tackeln. Kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, es gibt ja schon auch Jungs, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit anderen Männern auch, ne? Es gibt ja auch Einzelfälle, wo Frauen auch missbrauchen und Machtpositionen aus. Gibt es, muss man auch drüber sprechen.
Ja.
Ne?
Mhm.
Und es gibt natürlich auch Kinder und Jungs, die von Vätern, Onkeln, Freunden, wie auch immer, missbraucht werden oder sexuell irgendwie. Also deswegen, ich glaube schon, im Gegensatz zu dir, dass wenn man.
Aber dann sind ja dann auch wieder Männer die Täter, weißt du?
Ja, also meistens leider, ne? Aber wenn man jetzt mal so fragt, und jetzt an dieser Stelle muss ich einmal kurz selbst, also ich muss jetzt mal selbstkritisch was sagen, das kommt mir jetzt auch erst im Podcast. Ich habe die Männer in meinem Umfeld noch nie gefragt, ob ihnen sowas passiert ist. Hast du das schon gemacht?
Ich habe im Zuge dieses Gespräches, wenn ich mit männlichen Freunden oder mit meinem Freund darüber geredet habe, dass in meinem Umfeld jede Frau oder fast jede Freundin, der sowas schon mal passiert ist und mir auch, meinte ich, ich kenne keinen Mann. Ich wüsste nicht, dass dir oder, weißt du, so habe ich das dann formuliert. Ich habe nicht zu meinem Freund gesagt, sag mal, wurdest du schon mal belästigt? Aber ich habe dann gesagt, ich kenne keinen Mann. Niemand aus meinem männlichen Freundeskreis hat mir das gesagt. Und dann wurde mir dann immer nur zugestimmt von den männlichen Gesprächspartnern.
Möglicherweise liegt es aber auch daran, also wie gesagt, ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, ne? Es ist jetzt ein Gespräch, was wir in diesem Moment führen und die Gedanken dazu kommen mir in diesem Moment. Aber möglicherweise ist es bei Männern auch noch mehr mit Scham behaftet, das zu erzählen, wenn ihnen als Junge etwas passiert ist, angetan wurde von erwachsenen Männern oder wie gesagt im Einzelfall, weil das ist ja wohl offensichtlich auch erwiesen,
ganz kurz,
dass Frauen
da
weniger zu Tätern werden.
Ja, ich habe nur da ganz kurz einen Einwurf, weil du hattest davor das Beispiel auch schon mal und jetzt wieder, weil du meintest, dass ihnen was angetan wurde von erwachsenen Männern, aber da sind ja auch wieder dann Männer die Täter. Also
ja,
klar,
ja, ich sag ja.
Genau, natürlich
ja.
Kann, ich weiß, was du meinst, es kann auch sein, dass Männer und Jungs Opfer waren und nicht nur Frauen und Mädchen, aber da waren ja dann auch wieder Männer die Täter. Das heißt, das zählt, das ist dann für mich eine Abstufung. Aber mir geht es ja darum, ich kann mir nicht vorstellen, dass also wenn man die Relation gegenüberstellt, dass es so viele Männer und Jungs gibt, die sagen, ja, das ist mir auch schon von einer Frau passiert. Wenn die sagen, von einem Mann, ich wurde auch von einem Mann belästigt, missbraucht, wie auch immer. Ja, das gehört für mich fast in die gleiche Statistik, weil da sind ja Männer die Täter. Aber ich kenne nicht die Geschichten aus dem Freundeskreis, wo die sagen, ja, das in meiner Jugend, ich habe mich da eigentlich nachts nach Mitternacht nicht mehr übers Dorf getraut, weil die Frauen, die lagen da echt in den Büschen wie die Hyänen. Die Geschichten kenne ich nicht, also sorry.
Ariana.
Naja, ist doch so.
Wie die Hyänen.
Wie die sexgeilen Hyänen.
Ja, da hat mein Vater mir auch immer damals Vorträge gehalten, weil ich musste immer von unserem Haus, wir haben ja am Waldrand gewohnt, zum Reitstall, durch den Wald, unbeleuchtet,
oh Gott,
mit dem Fahrrad. Ja, und da hat mein Vater wirklich immer zu mir gesagt, weißt du, Judith, also er hat mich ja immer so aufgeklärt, ne?
Mhm.
Ich wusste ja auch, was sexueller Missbrauch ist, deswegen konnte ich das auch einordnen, was da alles passiert ist und hatte auch hier und da wusste ich, wie ich mich verhalte. Und der hat immer gesagt, wenn ich meinte, ja, ich habe aber Angst da durch den Wald, hat er immer gesagt, du. Das sind meistens,
er wollte mich damit natürlich trösten, hat mich aber nicht so richtig.
Das ist wirklich ganz selten, dass da einfach einer aus dem Gebüsch springt. Das gibt es, aber dem kannst du vorbeugen, dass du nicht immer zur gleichen Zeit da langfährst, weil Routine ist da das Schlimmste.
Oh
Fahr
Gott.
Zu unterschiedlichen Zeiten zum Stall, das kann ich dir sagen. So, und wenn da einer im Gebüsch sitzt, gut, das ist dann, aber das ist ein Einzelfall. Viel gefährlicher sind die Leute, die du schon kennst und ich.
Aber er hat recht.
Natürlich ist es so. Nein, aber auch da, wenn ich jetzt auch aus Spaß sage, ich habe natürlich dann schon gedacht, so oh je, aber ich bin ja, habe ich erzählt, ich bin sehr angstfrei großgezogen worden. Also diese Aufklärungsarbeit meines Vaters, die hat dazu geführt, dass ich mich stark gefühlt habe und das Gefühl hatte, ich habe irgendwie in meinem kleinen Werkzeugköfferchen Sätze wie, fassen Sie sich nicht an den Penis im Bus, ne? Sowas. Und ich weiß auch, okay, da hält einer an, will mich in sein Auto quatschen, auf keinen Fall machen, Abstand zur Tür halten und so. Und er hat das aber nicht in einer Atmosphäre der Angst mir gesagt und mir ständig nur von irgendwelchen Gefahren erzählt, die überall lauern, sondern er hat einfach nur dafür gesorgt, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich wehren. Und wenn es nur ein Gefühl richtig ist, was gut dazu sorgt, dass du eine selbstbewusstere Ausstrahlung hast, weil du dich natürlich als kleines Mädchen am Ende nicht wehren kannst, ja.
Ja.
Aber ich habe halt immer das Gefühl gehabt, habe ich heute noch. Ich habe heute noch die Hybris, dass wenn hier ein Einbrecher übers Grundstück geht,
Das liebe ich immer. Das hast du neulich auch gesagt. Da läuft jemand übers Grundstück. Oh Gott, was macht der da? Das macht er das letzte Mal.
Ja.
Hast du gesagt.
Das ist wirklich meine Übung. Mich stimmt, da war, als wir den Podcast aufgezeichnet haben, am Schluss. Das war übrigens, wie sich hinterher herausstellte, der Paketbote. Der einfach irgendwie was ablegen wollte und die Ablagetonne nicht gefunden hat und dann in unserem Garten danach suchte. Ich sah nur so einen Mann da rumrennen. Mhm. Aber du hast recht, ich habe dann sofort gesagt, weil ihr so, ja, oh Gott, wer ist denn da? Und hast du jetzt, wenn das macht der jetzt zum letzten Mal. Das ist natürlich auch eine Hybris, ja. Ich meine, ich bin am Ende eine Frau und weiß nicht, wenn da jemand mit bösen Absichten kommt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so, ich weiß auch nicht, ich kann ja gar kein Kung-Fu, aber in meiner Vorstellung liegen die am Ende am Boden. Und ich triumphiere.
Ich so cool. Du bist eine Amazone.
Und die machen das nie wieder in ihrem Leben.
Das finde ich richtig cool, wirklich. Da hast du auch echt eine große Vorbildfunktion für mich. Aber ich habe ja schon, wir sind vor 100 Folgen habe ich schon gesagt, dass du mein Spirit Animal bist.
Was das angeht,
das bleibt auch so. Judith, das war eine vielfältige Folge, würde ich mal sagen.
Oh ja.
Wir sind von Ostern über nochmal unsere letzte Folge zu deiner Fastentführung gekommen. Aber ich muss echt sagen, ich bin gerade nachhaltig ein bisschen, vielleicht schockiert ist ja, also vielleicht zumindest nachdenklich und etwas beunruhigt kann man jetzt so viele Jahrzehnte später auch nicht mehr sagen, aber das klingt wirklich für mich, als wären die Chancen, dass du tot im Keller irgendwo liegst, relativ groß gewesen, mindestens einmal in deinem Leben.
Mir fällt auch ehrlich gesagt gerade noch eine Geschichte ein, während wir reden. Wie alt war ich da? Da hatte ich noch keinen Führerschein, da muss ich so 17, 18 gewesen sein. Da bin ich mit dem Bus, mit dem letzten Bus nach Hause gefahren von Paderborn.
Mhm.
Das war so 23, 30. Genau, ich war 17. Und ich musste durch so ein Neubaugebiet zu unserem Haus. Und da ist ein Typ ausgestiegen, ist mir gefolgt. Der war vielleicht so 10 Jahre älter als ich. Jetzt auch kein irgendwie alter Mann. Und der hat sich vor mir gestellt und hat angefangen, mich so anzumachen. So, ja, hallo, und wie heißt du denn? Und so. Und ich meine, ich wollte nach Hause. Und mir kam das, also ich hatte Angst.
Mhm.
Ne? Und der hat dann gesagt, ich möchte jetzt nach Hause und so. Und ne, und ich habe immer nur an das gedacht. Mein Vater hat immer gesagt, nicht weglaufen.
Mhm.
Das hat er immer gesagt, dass nicht, dass das noch irgend so ein Jagdinstinkt dann weckt oder so. Der ist eh schneller. Bleib stehen, stell dich dem, guck den an, sprich mit dem. So. Und das habe ich dann auch gemacht. Und der wollte, also sein Ziel war nicht, mich ins Auto zu quatschen, sondern er hat immer gesagt, ja, wenn du mich küsst, dann lasse ich dich gehen.
Oh Gott, da kriege ich Gänsehaut vor Ekel.
Ja, und ich fand es natürlich auch eklig. Und ich habe dann auch, er sagt so, naja, also ich habe dann immer nein und so, ne, und dann kam der auch immer so näher, ich bin dann einen Schritt zurück und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ach du Scheiße, ey. Und dann habe ich ihm erzählt, also wenn ich in 5 Minuten nicht zu Hause bin, ne, wir haben Dobermann, das stimmt im Übrigen auch, dann kommt mein Vater, was nicht stimmt, mich suchen mit dem Dobermann und dann sieht es hier ganz böse aus und so. Also ich bin jedenfalls da vorbeigekommen, ohne dass ich diesen Mann küssen musste. Aber es waren, glaube ich, 20 Minuten Diskussion.
Boah.
Und ich stand da und habe irgendwie argumentativ alles gegeben und versucht, Stärke zu demonstrieren und so. Und das ist noch eine Situation. So, ich glaube, jetzt habe ich aber auch wirklich alle Situationen meines Lebens erzählt. Und ganz ehrlich, Ariana, ich würde gerne unsere Besties dazu aufrufen, wenn es eine Geschichte gibt, die sie teilen möchten, das zu tun mit uns. Und vor allen Dingen das auch zu teilen mit den Menschen in ihrer Familie.
Ja.
Und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mann in der Familie, damit der sich nicht mehr hinsetzt und irgendwelche bescheuerten Kommentare unter diese Erlebnisberichte schreibt.
Ja, genau. Ihr könnt entweder unter der Folge bei uns kommentieren bei Spotify oder ihr schickt uns eine E-Mail, wenn euch das lieber ist, Barbori und Rakas, ausgeschrieben @swr33@zahl.de. Ja, jetzt bin ich natürlich zutiefst betroffen, Judith. Das Universum wollte dich irgendwie relativ oft zur Strecke bringen. Ich bin froh, dass du heute hier mit mir sitzt. Ist ja wirklich ein großes Glück. Das muss ich jetzt erst nochmal sacken lassen, aber ich wünsche dir und unseren Besties noch ein ganz tolles Osterwochenende, mit was auch immer ihr macht, wessen Eier auch immer ihr bemalt. Und wir hören uns dann nächste Woche, Freitag, gleicher Tag, gleiche Zeit. Gleiche Stelle, gleiche Welle, sagt man, glaube ich, so als cooler Mensch
sehr
im Jahr 2026.
Ja,
ne?
Ja.
Bis nächste Woche, Judith. Frohe Ostern.
Bis dann. Ach so, stopp, wir haben noch einen Podcast-Tipp. Mensch, hätten wir jetzt fast vergessen. Ich habe dich so nachhaltig verstört mit meinen Geschichten.
Ja, wirklich.
Im Übrigen, ich habe ja jetzt mehrere Geschichten erzählt, aber ich will auch deshalb von den Besties gerne Feedback haben, weil ich jetzt auch mal wissen möchte, weil du so schockiert bist, ob mir vielleicht überdurchschnittlich viel passiert ist.
Das klingt
weil
irgendwie
ich ja
so.
Glaube, dass das völlig normal ist, was in 50 Jahren Frau sein passiert. Aber gut, das werden wir jetzt versuchen mal zu eruieren, zumindest mit unserer Community hier. So, und jetzt der Podcast-Tipp. Das ist nämlich, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte, heißt Die Millionendiebin, Staffel 2, die Yasemin-Story. Willst du erzählen, worum es da geht?
Sehr gerne. Es geht um eine junge Frau. Sie trägt wahrscheinlich den Namen Yasemin. Auf jeden Fall träumt sie von einem luxuriösen Leben, also so wie man sich das klischeemäßig vorstellt. Villa, Strand, tolle Klamotten, teurer Schmuck. Und sie klaut Geld und jetzt nicht nur 2,50 Euro, sondern sehr viel Geld, um genau zu sein, sind das 8,2 Millionen Euro. Und wie macht man das? Wie würde man da rangehen? Ich als Privatperson würde es auch so machen. Ich würde mir einen Geldtransporter raussuchen und versuchen, die zu überrumpeln. Die arbeitet für diese Firma und versucht genau da an das Geld zu kommen. Es merkt erstmal tatsächlich auch keiner, dass sie mit der Kohle abgetaucht ist. Aber es dauert natürlich nicht lange, bis die Polizei hinter ihr ist. Außerdem Detektive und Leute aus der organisierten Kriminalität, die offensichtlich alle auch was von den 8,2 Millionen abhaben wollen.
Ja, und es ist auch deshalb so interessant, weil Yasemin nämlich aus Bremen kommt, da wo wir 3 nach 9 die Talkshow produzieren. Und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die wir in der neuen Staffel hören. Die Millionendiebin, die Yasemin-Story, ab sofort bei ARD Sounds.
Jetzt aber, Judith, ich wünsche dir frohe Ostern. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Wie mein Vater einfach dann immer mittendrin sagt. Tschüss.
Tschüss.
Dann lege ich auf. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, KollegInnen oder diesem einen Kontakt mit dem peinlichen WhatsApp-Status. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Ja, aber ihr habt ja auch eine Aufgabe, ne? Ihr kommt hier nicht so einfach davon. Also wenn ihr zum Beispiel wollt, dass Judith und ich einen Viral Trend besprechen, irgendwas, was euch aufgefallen ist, oder ihr habt eine Schlagzeile, wo ihr sagt, das ist eine Headline, da wüsste ich jetzt gerne mal, was Ariana und Judith dazu sagen, dann schickt sie uns.
Genau, und dann schreibt ihr uns an Barbori und Rakas@swr3.de.
Freuen wir uns sehr, von euch zu hören.
Das war Barbori und Rakas, ein ARD-Podcast von SWR3 vom SWR. Ihr findet uns in der ARD-Sounds-App. Hosts Ariana Barbori und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister und Annika Binger für SWR3. Franziska Malik, Marie Niemann und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger und Marc Bürkle.